SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum Spitzenreiter der Bestenliste und zwar zu einem, ich würde mal sagen, geheimnisvollen Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Ben Lerner. Transkription heißt der Titel des Buchs aus dem Surkamp Verlag, von Nikolaus Stingel ins Deutsche übertragen. Sandra Kegel, vielleicht klären wir zunächst einmal, wie das ganze Buch angelegt ist. Ein Journalist fährt zu einem hochbetagten Mentor, Thomas heißt er, an die US-amerikanische Ostküste, um in Providence ein letztes Interview mit eben dieser schillernden Persönlichkeit zu führen. Was da so harmlos beginnt, ist dann ziemlich schnell ein hochkomplexes Prosageflecht von nicht einmal 150 Seiten und 3 Kapiteln, in denen dann die unterschiedlichsten Themen verhandelt werden. Möglicherweise kann man diese Frage auch gar nicht so leicht beantworten, Frau Kegel. Aber worum geht es in diesem Roman?
Ja, eben, Sie haben es schon angesprochen, um ganz viel. Und das auf nicht mal 160 Seiten. Ben Lerner ist wirklich einer der interessantesten amerikanischen Autoren der zeitgenössischen Literatur. Er kommt eigentlich aus der Lyrik. Das merkt man diesem Text an. Da ist wirklich jedes Wort, jeder Satz hat sein eigenes Gewicht. Man darf kein Wort überlesen. Und es sind die großen Themen unserer Zeit, die hier angespielt werden, gebaut. Ist das als Triptychon, also ein Roman in 3 Teilen. Sie haben es schon gesagt, der erste Teil spielt in Providence. Ein junger Schriftsteller interviewt im Mittelalter, ist 45, interviewt seinen Mentor Thomas. Und das Apple Phone fällt ins Waschbecken, ist futsch und er kann das Gespräch nicht aufnehmen und gerät irgendwie so ein bisschen in die Bredouille. Was mache ich jetzt? Ich verschiebe das Interview auf den nächsten Tag und treffe Thomas einfach nur so zum Warmwerden. Das geht dann alles furchtbar schief. Darüber werden wir gleich noch diskutieren. Der zweite Teil spielt in Spanien bei einem Symposium, das Thomas zu Ehren veranstaltet wird, und der dritte Teil bei Max, Thomas Sohn. So, und das ist insofern interessant, er hat einen Sohn, er hatte auch eine Frau, die sich das Leben genommen hat, und er hat ganz viele Ziehsöhne, weil er ist eben eine Lichtgestalt, er ist ein großer Denker, der die verschiedensten Sphären, Philosophie, Technikgeschichte, Historie verknüpft, und nicht zufälligerweise liegen Werke von Alexander Kluge in dem Haus von Thomas, weil diese Figur auch ein bisschen an Alexander Kluge ausgerichtet ist. Ben Lerner kannte Alexander Kluge, hat ihn zu Lebzeiten noch gefragt, ob er damit einverstanden wäre, dass er in dieser Form in seine Literatur eingeht. Alexander Kluge war einverstanden. Und ja, das ist jetzt, ihn hier zu erleben als dieser Luftgeist, dieser Denker einer ganz besonderen Spezies, wenige Wochen nachdem er gestorben ist, das ist ein Epitaph geworden, das war natürlich so nicht geplant, aber auch das ist etwas, das mich sehr berührt hat bei der Lektüre, wie vieles andere auch.
Sie haben gerade die Einstiegssituation beschrieben, die werden wir jetzt auch hören, ganz zentral. Ja, das Handy fällt ins Wasser und ist futsch, aber wie der Autor das schreibt, mit dieser Leichtigkeit, die Sie auch schon gerade eben angedeutet haben, das erfahren wir alles jetzt in der Lesestelle, die Dominik Eisle vorträgt. Bitte sehr.
Ich putze mir die Zähne, das Wasser lief nicht richtig ab, weil ich eine Zahnpastaschliere auf der Wange hatte, wusch ich mir das Gesicht. Dann griff ich nach meinem Handy, das ich in der kleinen, am Spiegel angebrachten Stahlschale abgelegt hatte. Irgendwie fiel mir das Gerät ins Waschbecken. Für die Dauer dieses Satzes war es unter Wasser. Ich versuchte es mit einem Handtuch zu trocknen, aber das Display war stellenweise gesprungen und Flüssigkeit war eingesickert. Ich sah zu, wie sie sich ausbreitete wie die Lösung auf einem Antigen-Schnelltest. Das Display reagierte nicht auf meine Berührung, außer dass es sich leicht trübte, wo ich draufdrückte. Das Hintergrundbild von Eva, Mia und Luna wurde um die Ränder herum abstrakt. Ich stürzte aus dem Badezimmer und tat etwas Schreckliches. Ich schloss es ans Ladegerät an. Vielleicht aus dem kindlichen Instinkt heraus, dass Strom die Trocknung unterstützen würde. Eine Fehlermeldung, ich konnte ein gelbes Dreieck in einer grauen Box erkennen, erschien auf dem Display, als ich das Kabel einsteckte. Dann wurde das Telefon zum schwarzen Spiegel. Ich trug es wie ein kleines, verletztes Tier auf meiner Handfläche zurück ins Badezimmer und nahm den Föhn von dem an der Wand angebrachten Ladegerät. Irgendwann verließ ich das Badezimmer, setzte mich mit dem heiß gewordenen Gerät aufs Bett, hielt den Knopf an der Seite gedrückt und betete um das Erscheinen des leuchtenden Apfelsymbols. Das unmittelbarste Problem, ich hatte jetzt keine Möglichkeit mehr, das Gespräch mit Thomas aufzunehmen. Meinen Laptop hatte ich nicht dabei. Thomas war der einzige Erwachsene ohne Smartphone, den ich kannte. Dass er über irgendeine andere Aufnahmemöglichkeit verfügte, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich warf einen Blick auf den Wecker neben dem Bett. 17.27 Uhr. In Providence gab es doch bestimmt einen Apple Store? Ich war schon lange, bevor es iPhones gab, von hier weggezogen. Ich brauchte mein Telefon, um herauszufinden, wie ich es ersetzen könnte.
Dominik Eisler las aus. Dominik Eisler las aus Ben Lerners Roman Transkription, erschienen in deutscher Fassung von Nikolaus Stingel im Surkamp Verlag, Platz 1 der SWR Bestenliste im Juni. Also, der Erzähler muss mit seinem Vorbild Thomas ein Interview ohne Aufnahmegerät führen. Später stellt sich die Frage, ob das, was als Übertragung des erinnerten Gesprächs publiziert wird, doch nur ein Fake ist. Und da sind wir schon gewissermaßen bei dem Titel dieses Romans, Anne-Dore Krohn. Wie haben Sie sich in diese vielen Textebenen hineingelesen? Was war für Sie der zentrale Anknüpfungspunkt in der Geschichte, von der wir gerade ja schon gehört haben, dass es viele, viele, viele Ebenen gibt?
Ich glaube, das Hauptthema ist wirklich das Thema Wahrnehmung. Und also, wie nehmen wir die Welt wahr? Wie erinnern wir die Welt? Was ist wahr? Was ist wahrhaftig? Und der Titel Transkription ist natürlich grandios, weil Transkription heißt ja eigentlich nur, dass man etwas in ein anderes Medium überträgt. Und eigentlich ist das, was der Erzähler dann tut, nämlich aus der Erinnerung dieses Interview aufzuschreiben, ist ja auch eine Art Transkription. Und trotzdem wird ihm später natürlich vorgeworfen, das könne ja gar nicht stimmen und das wäre ja ein Deepfake, was er da gemacht habe, weil er eben nicht mitgeschnitten hat. Also es geht um Wahrnehmung, es geht um Fragen der Medien, wie nehmen wir Dinge wahr? Und das Interessante ist ja auch, finde ich, wirklich dieser Moment, dass er nicht einfach sagt, ich kann nicht aufzeichnen, sondern er tut so, er legt dieses Handy falsch rum auf den Tisch und tut so, als würde es aufzeichnen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte auch so einen kurzen Moment der Empathie. Ich konnte das irgendwie verstehen. Es ist ja auch für uns Journalistinnen und Journalisten der absolute Horrormoment. Man taucht irgendwo auf und dann funktioniert das Gerät nicht. Oder ich hatte mal keine aufgeladenen Batterien dabei. Fürchterlich, peinlich. Und er lässt es dann halt einfach so laufen. Also das finde ich ganz grandios. Der Vortrag eben war natürlich auch fantastisch. Ich glaube, so wie Alkoholismus viele von uns umtreibt, treibt natürlich viele von uns auch das Thema Endgeräte um. Und das wird hier wahnsinnig gut beschrieben, wie er sich fast amputiert fühlt. Und dann, und da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, auch die Welt vollkommen anders wahrnimmt. Also er läuft dann durch diese Stadt und ist komplett orientierungslos erst und dann aber plötzlich absolut euphorisiert, dass er quasi frei, ohne Endgerät sich bewegt. Das verändert sich dann aber wieder. Aber also ich glaube, da können sehr viele andocken.
Dennis Scheck, in den USA gilt nahezu jedes Buch, das Ben Lerner derzeit veröffentlicht, als Sensation. Hält dieser schmale Roman, was der Hype verspricht?
Offen gestanden war Transkription der erste Roman, den ich von Ben Lerner gelesen habe. Ich kenne auch seine Lyrik nicht. Und war von diesem hinreißend intelligenten Text wirklich total begeistert. Es gibt von Anthony Trollope, dem englischen Autor des 19. Jahrhunderts, einen Roman mit dem wunderbaren Titel »The Way We Live Now«. Und Trollope hat in diesem Buch die Art und Weise, wie man im viktorianischen England lebte, gültig beschrieben. Und das würde ich auch in Anspruch nehmen für Ben Lerners Transkription. Das ist genau die Art, wie man im 21. Jahrhundert in den 20er Jahren in der westlichen Welt lebt. Das ist übrigens in meinen Augen der zweite Roman über Entzug, über den wir heute reden. Denn wie wir schon in der kurzen Passage gehört haben, es geht wirklich um Handyentzug. Es geht um die Dürre der menschlichen Seele, wenn man nicht Kontakt zum Internet hat, wenn man nicht permanent in den sozialen Medien den narzisstischen Kanarienvogel-Spiegel vorgehalten bekommt. Das beschreibt Ben Lerner hinreißend im ersten Teil. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig schlauer Text darüber, wie Texte gemacht werden. Dass wir, wenn wir ein Porträt schreiben, auch wenn wir ein Interview schreiben, natürlich eine Übersetzung wahrnehmen, eine Konstruktion wahrnehmen. Und die Art, wie wir eben unsere Wirklichkeit konstruieren, das ist der Gegenstand dieser 160 Seiten. Wie der Lerner das aber hinreißend auflöst, der bewegt sich dann zu seinem Mentor und Vorbild, dem exakt 90-jährigen Thomas in Providence. Und er ist, wie gesagt, genau halb so alt, 45. Und ihm schießen alle möglichen Dinge durch den Kopf, während er zu diesem Haus geht. Unter anderem bemerkt er, dass viele Vögel in den Bäumen singen. Und dann möchte er schnell mal über die durchschnittliche Lebenserwartung von Singvögeln eine Angabe und vermisst wieder sein Handy, weil er so gewohnt ist, diesen doppelten Boden mit sich zu tragen. Und diese Bilder zu finden, also dass man sich erfreut am Vogelgesang, dann aber gleichzeitig noch eine statistische Aussage über die Lebenserwartung der Singvögel haben möchte, das ist diese wahnsinnige Zeitgenossenschaft. Und das macht dem Ben Lerner, glaube ich, so schnell keiner nach.
Ich würde ja sagen, das geht von der ersten Seite los, ne? Die Szene, wie er im Zug sitzt von New York nach Providence, fährt, gegen die Fahrtrichtung aus dem Fenster schaut. Er hat noch eine Maske auf. Wir sind in postpandemischen Zeiten, 24 ungefähr. Und das ist natürlich der Engel der Geschichte von Benjamin, der hier aufgerufen wird. Ja, dessen These, Fortschritt ist nicht unbedingt ein Fortschritt. Und das ist ja ein extrem fortschrittkritisches Buch, das sich über alle Ebenen zieht, eben von der Technik über unsere Kommunikationsmittel bis hin zu Fragen, wie wir über Geschichte nachdenken. Und gleichzeitig, er stolpert. Er geht in die Ambivalenz. Also dieser Thomas, der so ein großer Denker ist, den wir lieben. Also wir verlieben uns doch bei der Lektüre in diesen alten, klugen Mann. Und das ist aber keine Hagiographie. Das ist auch ein Monster, dieser Thomas.
Natürlich. Und die Perspektive des Sohnes Max demonstriert uns dieses Monster.
So ist es. Der Sohn, der eigene Sohn ist derjenige, der am allermeisten unter diesem Mann gelitten hat, während seine Studenten, die weit genug weg waren, ihn eben so verehrt haben. Und das ist das, was diesen schmalen Roman eben so schillernd macht, dass man die Dinge von allen Seiten anschaut.
Der ja auch ein Familiendrama ist und ein Generationenroman. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Dieses Thema haben wir bisher noch nicht so unter die Lupe genommen, aber das scheint mir doch ganz wichtig auch zum Verständnis dieses Textes zu sein.
Ja, es ist sogar wirklich eine Familienaufstellung. Also wie Sandra Kegel gerade gesagt hat, man begegnet diesem Thomas am Anfang eben von der Perspektive seines Ziehsohns quasi. Und dann im dritten Teil, und das macht dieses Buch dann so dreidimensional, gibt es ein Gespräch vom Ich-Erzähler mit dem Sohn Max. Und das wird dann erst richtig interessant. Also Ben Lerner hätte es ja auch dabei belassen können bei diesem ersten Teil. Aber nein, er baut noch einen zweiten Teil ein, der ist wie so ein Scharnier. Da geht es um eine Tagung in Spanien, wo dieser Ich-Erzähler eben von dieser Erfahrung erzählt, sein Handy dabei gehabt zu haben, was aber nicht funktionierte, und erzählt dann eben so eine Art Confession, also so eine Art Beichte, dass er eben dieses Gespräch aus dem Kopf transkribiert hat. Und der dritte Teil ist dann wirklich das, was alles dreidimensional macht, wie gesagt, da geht es nämlich darum, dass Max zu ihm sagt, du willst kein Medium als Vater haben. Und dieser Vater war vollkommen abwesend. Er hat den Sohn nach dem Tod der Mutter sofort aufs Internat geschickt und war wirklich nicht da. Und sobald es irgendwelche emotionalen Themen gab, psychologische Themen, hat der Vater sofort reagiert mit irgendwelchen intellektuellen Ausführungen. Also dieser Vater war einfach nicht da als Vater. Und es geht immer wieder um das Thema Verantwortung als Eltern. Im dritten Teil geht es auch noch um diese Tochter von Max, die irgendwie ein Essproblem hat, schon als kleines Kind. Ich will es jetzt nicht zu weit ausführen, aber diese Eltern machen sich wahnsinnig Sorgen um diese Tochter, die das Essen verweigert sozusagen. Und man merkt hier, finde ich, dass Ben Lerner einfach der Sohn ist von zwei Psychologen. Also die Mutter, Harriet Lerner, die lag bei uns zu Hause tatsächlich rum. Meine Mutter hat ihre Bücher gelesen. Wohin mit meiner Wut? Ein berühmter Titel von Ben Lerners Mutter, Harriet Lerner. Und ich finde, gerade im dritten Teil wird das so klar, dass Ben Lerner einfach mit allen psychologischen Wassern gewaschen ist und genau weiß, wovon er hier schreibt.
Eine wirklich quecksilbrig verlockende Intelligenz, die aus diesem Text spricht. Kleine Anfügung noch. Alle sprechen, jedenfalls in der deutschen Rezeption, natürlich mit dem Wink, mit dem Zaunfall, mit den Büchern von Alexander Kluge, dass der Thomas der Alexander Kluge in verwandelter Gestalt sei. Aber für mich ist mindestens so sehr Werner Herzog damit drin wie Alexander Kluge. Ich glaube, es ist doch ein Amalgam.
Vielleicht noch ganz zum Schluss ein paar Worte zu der Übersetzung von Nikolaus Stingel. Wie würden Sie die literarisch einordnen?
Also ich bin leider sehr enttäuscht von dieser Übersetzung. Es ist wirklich sehr, sehr schade, weil dieses Buch ist grandios. Nikolaus Stingel ist eigentlich grandios. Der hat den Paul-Celan-Preis sogar gewonnen. Aber es gab mehrere Stellen, wo ich wirklich erschrocken war. Also ein Beispiel. Es gibt eine Szene, da liegt Thomas vermeintlich im Sterben. Es ist aber Corona-Zeit und per iPad wird der Sohn Max hinzugeschaltet von den Krankenschwestern. Und im Original steht dann, it keeps freezing, one nurse said to the other. Das meint natürlich, dass das iPad einfriert. In der deutschen Übertragung steht dort, es bleibt eisig. Ich bin total erschrocken und es gibt leider mehrere Stellen, nicht sehr viele, wirklich. Entschuldigen Sie, Herr Stingel, wenn Sie zuhören, aber es gibt wirklich ein paar Stellen, wo ich wirklich erschrocken bin, wo ich mich gefragt habe, wo war das Lektorat? Ging hier irgendeine KI vorher drüber? Also das hat mich leider wirklich enttäuscht. Ich hoffe, wenn die nächste Auflage kommt, können diese Fehler bereinigt werden.
In meiner Küche hängt ein kleines Emailschild mit einem Spruch von Nam June Paik. If too perfect, lieber Gott böse. Das soll mich eigentlich über meine Küchendesaster hinwegtrösten. Aber es ist natürlich auch ein guter Spruch für die hohe Kunst des literarischen Übersetzens. Ich würde sagen, Nikolaus Stingel hat 99,9% der Anforderungen an diesem Text brillant gelöst. Aber da sind einige echte Klopse drin, gar keine Frage. Und ich musste zweimal lesen. Frau Grun hat mir netterweise diese Stelle vorher mitgeteilt, weil ich habe es gar nicht
verstanden. Es bleibt eisig.
Ich dachte halt, naja, die Krankenschwestern im kalten Providence unterhalten sich nebenbei, während er da abnüggelt im Alltag. Aber wenn man es sich zurückübersetzt, ja, natürlich ist das Bild gemeint. Ja. Das ist eigentlich nicht nur ein Übersetzerversagen, es ist vor allem ein Lektoratsversagen. Da hätte man drüber kommen können. Aber wie gesagt, die Perfektion ist ein Attribut Gottes.
Zumal das ja so eine besondere Stelle ist, wenn ich darauf nochmal zu sprechen kommen darf. Weil wir haben die ganze Zeit eben diese Technikkritik und die bösen Telefone, die uns unser Leben kaputt machen. Und dann ist hier aber plötzlich das Telefon die Möglichkeit, den womöglich an Corona sterbenden Vater am anderen Ende des Kontinents nochmal zu hören. Beziehungsweise er kann nicht mehr sprechen, Thomas. Deswegen spricht der Sohn.
Er lässt ihn Vergebung zuteil.
Ja, und dieser Max spricht all die Dinge aus, die er nie getraut hat, sich zu sagen, als er den Vater noch als Leibhaftigen gegenüber hatte. Er kann es ihm jetzt sagen, weil er weiß, er stirbt. Und ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht, aber es ist also eine der bewegendsten Szenen der zeitgenössischen Literatur, die ich in letzter Zeit gelesen habe, muss ich wirklich sagen.
Naja, vielleicht hat der Übersetzer sich einfach gedacht, wenn hier ständig die Rede ist von falscher oder gefakter Transkription, dann baue ich eben auch so einen Fehler ein. Kann das nicht?
Und wir haben es gemerkt.
Und so muss es gewesen sein.
So muss es gewesen sein. Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Romantranskription von Ben Lerner ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de und in Sounds. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlistenflyer mit Informationen aus den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Schwetzingen auf den Festspielen zu Gast Sandra Kegel, Anne-Dore Krohn und Dennis Scheck. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.